Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch heute die sechste Predigt zum ersten Petrusbrief halten zu dürfen. Bitte meine Stimme ein bisschen zu entschuldigen. Es ist wieder so die Jahreszeit, wo wir ja häufiger mal krank werden. Ja, wir starten mit dem zweiten Kapitel heute, dem ersten Petrusbrief. Und heute werden wir nur drei Verse schaffen. Der nächste Abschnitt, der wird wieder etwas länger sein, weil dieser Gedanke, der da behandelt wird, einfach mehr Verse umfasst. Heute habe ich die Predigt überschrieben mit von Laktose und Evangeliumsintoleranz, Bedingungen für geistliches Wachstum. Mit Laktoseintoleranz können die meisten heutzutage was anfangen. Ja, gefühlt nimmt das immer mehr zu in unserer Gesellschaft, dass man Milch oder Milchprodukte nicht vertragen kann. Ja, ich glaube, das ist schon so eine ziemlich lästige Sache. Ständig muss man schauen, was man essen darf, die Inhaltsstoffe lesen und so. Dies darf man nicht, jenes nicht. Und es führt einfach dazu, dass man auf bestimmte Produkte einfach verzichten muss. Oder man weicht auf andere Ersatzprodukte aus, die ja genauso gut sind. Ja, für einen, der Milch verträgt, der kann sich das nicht vorstellen, wie man so leben kann. Es gibt auch einfach so gute Gerichte, wo einfach Milch und Milchprodukte einfach drin sein müssen. Mit Evangeliumsintoleranz, da können die wenigsten wahrscheinlich was von euch mit anfangen. Den Begriff habe ich mir nämlich auch extra für diese Predigt ausgedacht. Da könnt ihr gar nicht kennen. Das Evangelium, das Wort Gottes, das wird in der Bibel häufiger mit einer Speise verglichen. Mit einem Nahrungsmittel. Zum Beispiel heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Oder so Verse wie, dein Wort ist süßer als Honig. So wie Milch als Nahrungsmittel eine Wirkung auf den menschlichen Körper hat, so hat auch das Evangelium eine Wirkung auf uns, unser geistliches Leben, auf unser komplettes Leben. Bei der Milch, da kann es manchmal unerwünschte Effekte haben. Und auch das Evangelium, das hat manchmal eine Wirkung, die uns nicht so passt, die wir nicht so tolerieren möchten, die uns einfach unliebsam ist. Der Unterschied zwischen der Milch und dem Evangelium ist, für Milchprodukte gibt es gute Ersatzprodukte. Da kommt man schon noch klar, aber für das Evangelium, für das Wort Gottes, gibt es kein gutes Ersatzmittel, kein gutes Ersatzprodukt. Nun soll die Predigt heute kein Vortrag über gesunde Ernährung werden, sondern vielmehr soll einfach deutlich werden, was geistliches Wachstum in unserem Leben verhindern, aber auch fördern kann. Ja, ich hoffe, dass wir unser eigenes Christenleben reflektieren und ja, uns einfach von dieser Predigt herausfordern lassen. Nicht zuletzt, dass wir Gottes erlebbare Güte einfach auch sehen und die möchte ich uns auch wichtig machen. Zum Anfang möchte ich nur ein paar Gedanken aus dem ersten Kapitel wiederholen, weil die einfach mit diesen drei Versen sehr verknüpft sind und was damit zu tun haben. In Vers 3 im ersten Kapitel, da wird uns Gott als der barmherzige Vater dargestellt, der seine Kinder adoptiert. Wir sind seine Wunschkinder, Erwählte. Und in Vers 4, da heißt es dann, wir dürfen auch seine Erben sein. Da gibt es etwas in der Zukunft, das auf uns wartet, das uns hoffen lässt und ja, uns auch Ziel und Perspektive gibt. In Vers 23 später, dann heißt es, geht es dann darum, wie diese Wiedergeburt, diese neue Geburt dann geschieht. In unserem natürlichen Leben, da stammen wir von sterblichen Eltern ab. Wie sieht es aber mit diesem neuen Leben aus? Es ist ein unvergänglicher, ein ewiger Ursprung, der hinter dieser Wiedergeburt, dieser Neugeburt steht. Und da heißt es, dass es das Wort Gottes ist, das lebt und immer bestehen bleibt. Und in Vers 25, das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft. Dieses Wort ist als, uns als gute Nachricht, das Evangelium verkündet worden. Jetzt in Kapitel 2, da geht es um die angemessene Antwort darauf, auf dieses wunderbare Geschenk, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir erwählt sind, dieses Erbe haben und eine Ewigkeit vor uns haben. Wie sieht eine angemessene Reaktion auf diesen neuen Familienstatus aus? Ändert sich da was in unserem Leben? In Kapitel 1, da ging es schon um diese Einladung, heilig zu sein, so wie Gott heilig ist. Ja, Gott sondert sich nicht ab mit dem Ziel, dass er nichts mit uns zu tun haben möchte, sondern er lädt uns in diese Besonderheit, in diese Heiligkeit hinein, dass wir uns von Gott bestimmen lassen und nicht von unseren Begierden. Und heute können wir mit unserem Text da nahtlos anknüpfen und da können wir uns erstmal die drei ersten Verse gemeinsam durchlesen. Das will nicht. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. In Vers 1, da heißt es, legt nun ab alle Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid und übles Nachreden. Petrus beginnt ja mit diesem kleinen Wort nun. Andere Übersetzungen übersetzen mit darum, also, so, deshalb, also. Gut, dass wir ins erste Kapitel drüber geschaut haben, worum es da ging. Also es geht um unsere Reaktion auf das, was Gott für uns getan hat, auf diese Gotteskindschaft. Petrus hat soeben diese Herrlichkeit und den ewigen Charakter des Wortes Gottes gezeigt. Und das ist der ewige Ursprung der Wiedergeburt. Und jetzt spielt er uns den Ball zu. Was machst du damit? Wie reagierst du darauf? Was bedeutet Gottes Wort, das Evangelium für dich? Hier heißt es, legt nun ab. Macht Schluss damit. Und ja, wir sollen uns von etwas trennen. Das ist so ein Bild aus dem Alltag, das wir kennen. Ja, wie oft zieht man sich an so einem Tag um? Abhängig von dem, was man so macht. Gell? Ob man in der Schule und auf der Arbeit ist, ob man im Garten gerade arbeitet, ob man einem Hobby nachgeht. Je nachdem, was man machen will, gibt es Kleidung, die stört. Ja, wenn ich schwimmen gehen will, dann ist der Schneeanzug nicht hilfreich. Wenn ich einen Marathon laufen will, dann sind die High Heels auch nicht sehr günstig. Es gibt Sachen, die wir ablegen müssen, um vorwärts zu kommen, bei dem, was wir jetzt gerade machen. Was stört dich und mich beim geistlichen Wachstum? Wenn wir vorhaben, geistlich zu wachsen, dann gibt es Sachen, die uns stören. Da gibt es Muster, Gewohnheiten, Charakterschwächen, die wir einfach abstreifen sollen. Wie hindernde Klamotten. Und wir haben hier eine Auflistung von 5 Dingen, mit denen wir aufhören sollen. Schluss machen, von denen wir uns trennen sollen. Ich glaube, diese Liste ist nicht vollständig. Da gibt es noch mehr Sachen. Ja, in verschiedenen Stellen der Bibel gibt es diese verschiedenen Lasterkatalogen. Aber das Gute an diesem Text ist, man kann sie an einer Hand abzählen. Und da können wir uns von Montag bis Freitag eine Sache aussuchen und sie nicht tun. Ja, und vielleicht am Wochenende uns sehr darauf konzentrieren, was wir denn tun wollen. Da kommen wir gleich in Vers 2 dazu. Das Erste, die Bosheit. Das, was Unrecht ist. Schlechtigkeit. Das, was man willentlich böse tut. In Griechisch heißt es kakia, kommt vom Wort kakos. Und das hört sich schon mal nicht gut an. Wenn ich meinem kleinen Neffen vor ein paar Jahren gefragt habe, warum er sich daneben benimmt, dann sagt er einfach, weil ich böse bin. Ja, so ein Kleiner, der war zwischen 1 und 2 Jahre alt und der hat das als Ausrede genutzt, um sich daneben zu benehmen, weil ich böse bin. Er wusste schon um Gut und Böse. Das Böse schläft nie, sagt man. Es lauert uns auf. Es ist ja von Anfang der Schöpfung irgendwie schon da. Es ist immer irgendwie eine Option gewesen für uns, uns dafür zu entscheiden. Aber es heißt immer, wir sollen uns dagegen entscheiden, es beherrschen. Da ist einfach nichts Böses in dieser guten Nachricht an uns. Und so soll auch unser Handeln diese gute Nachricht widerspiegeln. Kommen wir zum Zweiten. Und allen Trug sollen wir ablegen. Falschheit, Arglist, Lügen, Hinterhältigkeit. Es gibt Religionen, die sind voller Betrug und Lügen. den sind die Menschen ausgesetzt. Mein Bruder war mit seiner Familie, die ist ja auf den Philippinen, und sie haben da ein Missionsprojekt besucht und die haben so viele Berichte gehört von Volksstämmen auf den Philippinen, die Missionare einladen möchten, die die Missionsorganisationen anschreiben und sagen, hier, es müssen Missionare zu uns kommen. Wir können nur so nicht weiterleben. Und ja, ein Beispiel, von dem ich gehört habe, war, dass da in einem Stamm Menschen den Geistern opfern mussten. Die haben die Opfergaben irgendwo hingelegt. Und dann kam der Medizinmann, der war verkleidet, einer aus dem Stamm, und hat diese Gaben abgeholt. Und vor allem die Frauen in diesem Stamm, die wussten nicht, wer dieser Medizinmann ist. Wenn sie es herausgefunden haben, mussten sie sterben, weil niemand durfte wissen, dass dieser Medizinmann einer von ihnen ist. Und das ist diese Geister oder diese, ja, was dahinter steckte. Sie lebten in Angst und Furcht vor diesem Medizinmann, vor diesen Geistern. Sie wurden einfach betrogen. Diese ganze Welt ist voller Lug und Trug und jeder sucht irgendwie seinen Vorteil. Hier wird eine falsche Angabe gemacht und da werden Dinge verschwiegen. Da gab es eine Frau, die hat auf dem Markt Obst und ihre Früchte verkauft, Gemüse. Und sie wurde Christin und das Evangelium veränderte sie. Sie hatte verstanden, dass sie ihre falschen Gewichte nicht mehr einsetzen durfte. Sie arbeitete mit falschen Gewichten und sie sagte ihrem Pastor, die müssen weg, ich brauche die richtigen Gewichte. Da durfte kein Lug, kein Betrug mehr in ihrem Leben sein. Und ich glaube, das ist so das Attraktive am Evangelium, am Wort Gottes, dass es die Wahrheit ist. Und die Wahrheit macht uns frei. Das Dritte, die Heuchelei, sich verstellen, Theaterspiel. Es ist einfach so viel Schaden entstanden dadurch, dass Pastoren, Leiter, andere Christen einfach nicht von dieser Heuchelei losgekommen sind. Dass sie etwas vorgespielt haben, Menschen enttäuscht worden sind und letztendlich nichts mehr mit Gott zu tun haben möchten. Außen hui, innen fui, sagt man, wenn an der Oberfläche etwas gut aussieht, aber wenn man hinter die Fassade schaut, da sieht es dann ganz anders aus. Ja, und dann kommt da unsere Evangeliumsintoleranz zum Vorschein. Wer von uns möchte denn, dass wir so ein gläsernes Leben führen, dass jeder weiß, wie es auch in mir drin aussieht? Wer von uns will das schon? Spielt dann nicht jeder irgendwie ein bisschen etwas vor, damit wir besser dastehen, als wir wirklich sind? Und dann kommt das Evangelium da hinein. Das ist das Gute, dass Gott hinter diese Fassade sieht. Ihm können wir nichts vorspielen, ihn können wir nicht täuschen. Und was macht Gott? Er liebt uns aus diesem Schlamassel heraus. Er liebt uns nicht nur trotzdem, sondern gerade weil er weiß, wie es in uns aussieht. Und er bringt da Licht ins Dunkel. Und er vergibt uns gnädig. Haben wir das Vierte, den Neid, Eifersucht und Missgunst. Ja, wer hat da nicht Probleme mit? Beim Nachbarn ist das Gras auch immer grüner, oder? Wer kennt nicht diesen einen Kollegen, der es nicht aushalten kann, wenn man ein neueres Handy hat als er? Warte eine Woche ab, dann hat er noch ein neueres Handy oder noch ein neueres Auto. Wer beneidet nicht dann irgendwie den Klassenbesten oder einen talentierten Künstler, einen Helden in einem Film oder einen Sportler? Da gibt es so viele Sachen, die wir beneiden können. Wir versuchen mit diesen Statussymbolen unseren Wert irgendwie zu steigern. Aber ein Kind Gottes weiß um seinen Wert, weil durch das Evangelium diese gute Nachricht ist, du bist von Gott geliebt, so wie du bist. Gott ist einfach gnädig und barmherzig. Du bist in seinem Team ausgewählt. Er schenkt dir ein herrliches Erbe. Er beschenkt dich mit geistlichen Gaben und Fähigkeiten. Von Gott werden wir mit allem Nötigen versorgt. Dann die Nummer 5, die üble Nachrede. Schlecht über andere reden, verleumden, lästern, das passiert doch einfach ganz schnell. Es wird doch immer gerade über den geredet, der nicht im Raum ist, oder? Wer kennt es nicht? Auch in der Christenheit, da gibt es immer Gebetsanliegen austauschen. Ja? Das ist eine Vergeistlichung von Lästern. Ich möchte euch herausfordern, macht doch mal den Versuch in der nächsten Woche, wenn ihr in so einer Runde seid, da wird gerade schlecht über jemanden geredet, und dann sagt mal etwas Gutes über diese Person, die gerade nicht da ist. Hebt mal etwas Gutes von dieser Person hervor. Wer andere klein machen muss, um selber größer zu wirken, gehört selbst nicht zu den Größten, sagte mal irgendein schlauer Mann. Was hat Jesus getan? Er ging zu den Armen, zu den Ausgestoßenen, zu den Geringen und er sprach ihnen gut zu. Er segnete, wo andere fluchten. Haben wir da Arbeit vor uns? Ich glaube schon. Ich hoffe, dass wir da nicht uns dem Evangelium verschließen, intolerant gegen das Evangelium werden. Es gibt nämlich keine guten Ersatzprodukte, die annähernd so gut wären wie das Evangelium. Das Evangelium ist lebensnotwendig für uns. Nicht nur am Anfang bei der Bekehrung, sondern für jeden neuen Tag brauchen wir diese gute Nachricht von Gott. Und der Effekt, den das Evangelium hat, der ist immer gut. Unsere sündige Natur, die hat oft ein Problem damit. Ja, das Böse macht uns einfach mehr Spaß. Alle betrügen doch irgendwie. Wer will denn von uns, dass alle wissen, wie es wirklich in uns aussieht? Neid ist oft so ein Synonym für Konkurrenz, die ja das Geschäft belebt. Letztlich sagen wir doch nur die Wahrheit über die Person XY. Gott helfe uns dabei beim Ablegen dieser Lumpen. Wie kann das gelingen? Brauchen wir einfach mehr Anstrengung, mehr Willenskraft? Die Lösung finden wir in Hebräer 12, in den Versen 1 bis 2. Ich lese da auszugsweise. Da heißt es, wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Der Blick an das Kreuz, auf Jesus, hilft uns beim Ablegen dieser Sachen. Kannst du dann noch Bosheit, Lüge, Heuchelei, Neid, Lästern wollen, wenn du auf das Kreuz schaust? Wenn du siehst, dass es genau die Dinge sind, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, ihn getötet haben? Wird da dieses Verhalten dann nicht viel mehr verabscheuungswürdiger in unseren Augen, wenn wir sehen, was der Preis für dieses Verhalten war? Der Tod. Das ist das, wie wir geistlich wachsen, indem wir etwas nicht tun und auf Jesus schauen. Weil von ihm hängt alles ab. Es ist nicht unsere Willenskraft, es ist einfach dieses Loslassen, Gott, Jesus die Kontrolle zu überlassen. Schauen wir weiter. Was kann denn geistlicher Wachstumsdünger sein? Und seid wie die neugeborenen Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Hier haben wir, was wir tun sollen, nämlich wie die Säuglinge sein. Das begegnet uns häufiger in der Bibel, dass wir von den Kindern lernen sollen. Ja, das ist auch schwer, oder? Sind es nicht vielmehr die Kinder, die von uns Erwachsenen lernen? Weil wir waren ja auch schon mal selber Kinder. Die Kinder haben doch keine Ahnung. Die wissen noch nicht, wie der Hase läuft. Die sind noch grün hinter den Ohren. Aber Jesus stellt immer diese Kinder als Vorbild dar und sagt, hey, ihr könnt von den Kindern noch etwas lernen. Diesen kindlichen Glauben zum Beispiel. Er sagt, den Kindern gehört das Himmelreich. Jesus liebt einfach die Kinder. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft oft so kinderfeindlich ist. Ja, das fängt mit der Tötung ungeborenen Lebens an, geht weiter mit Vernachlässigungen oder Überforderungen von Kindern. Nicht zu reden von Misshandlungen oder Missbrauch. Es werden Kinder auch oft so als kleine Erwachsene behandelt. Es werden ihnen Entscheidungen zugemutet, die sie einfach in dem Alter noch nicht treffen können. Während es in anderen Ländern vielleicht noch so etwas wie Kinderarbeit gibt, Da werden bei uns die Kinder oft als Kinder gehalten. Da hast du einen erwachsenen Mann, der sich einfach wie ein Kind benimmt. Sie werden einfach nicht zu mündigen Menschen erzogen. Ein Prinzip können wir hier von den Säuglingen lernen. Wenn alles gut läuft, dann sind Kinder begierig nach der Muttermilch. Wenn sie frisch geboren sind, ja, da hilft kein Wiegen und Schaukeln. Das Kind giert nach dieser Milch. Nicht nach Kaffee, nicht nach Cola. Es will diese Muttermilch haben. Und dieser Saugreflex, dieses Suchen der Muttermilch, ist von Anfang an da. Es ist in diesem Kind hineingelegt. Es sucht instinktiv danach. Es muss diese Muttermilch trinken, sonst stirbt es. Es muss zunehmen in den ersten Tagen und Wochen. Es ist schwierig, wenn so ein Kind es nicht macht, es nicht trinken will oder wenn nicht genug Muttermilch da ist. Heutzutage sind wir gut aufgestellt. Da gibt es gute Ersatzprodukte, auch für Säuglinge, wo Muttermilch nicht hilft oder nicht da ist. Schauen wir in andere Länder, die ärmer dran sind, da ist automatisch die Kindersterblichkeit auch höher. Als Kind braucht es diese Muttermilch, diese vernünftige, diese echte, unverfälschte Muttermilch, unverdünnt. Es darf nicht nur die Farbe der Milch stimmen, es muss wirklich diese Milch sein. Es kann nicht mit Kaffee oder Cola groß werden. Das kann ich auch direkt ein Steak essen. Es braucht diese Muttermilch. Ich finde, das ist ein schönes Bild dafür, wie wir nach diesem Evangelium gieren und verlangen sollen. In Kapitel 1, da heißt es, dass wir uns früher von unseren Begierden leiten ließen. Hier haben wir eine gute Gier. Die Gier nach dem Evangelium, nach dem Wort Gottes. Soll ich mal den Finger in die Wunde legen von uns allen? Haben wir unserer Seele heute schon ein Frühstück geboten? Im Wort Gottes gelesen? Gibst du deiner Seele dreimal täglich etwas zu essen? Gönnst du dir auch mal so schwer verdauliche Bibelverse oder ernährst du dich immer so von Schonkost? Ich möchte uns ermutigen, nicht nur die Rosinen rauszupicken, diese guten Verse, die uns einfach so gut tun, sondern auch die, wo wir Bauchschmerzen kriegen und denken, ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Was machen wir damit? Ich möchte uns ermutigen, uns durch das ganze Buffet zu essen, die ganze Bibel zu lesen. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wir können mit kleinen Häppchen anfangen, aber wir sollen nicht bei dem Vers des Tages oder beim Wochenvers stehen bleiben. Nicht nur einmal am Sonntag die Predigt hören. Lass uns unserer Seele einfach mehr bieten. Wir brauchen diese Muttermilch, um zu wachsen, dieses Wort Gottes, um wirklich zu wachsen. Wir können mit anderen zusammenlesen. Wir können mit System lesen. Ich habe hier so einen kleinen Flyer, den ich später auslege. Wie studiere ich die Bibel mit Gewinn? Einfach so praktische Hilfen. Und wir haben so viel Literatur und Bücher, die uns das erleichtern, die Bibel zu lesen. Gute Tipps. Lass uns in der Bibel forschen und sie studieren. Wenn du nicht weißt, melde dich einfach bei mir, wenn du gute Bücher brauchst oder wenn du jemanden suchst, mit dem du zusammen die Bibel lesen möchtest. Das ist einfach hilfreich. Dieses Jahr höre ich mit der Franzi zum Beispiel die Bibel als Hörbuch durch und dann immer noch so einen Podcast dazu. Das ist immer so die perfekte Wegstrecke unterwegs, von daheim zur Arbeit oder hier zur Gemeinde, dann einfach im Auto Gottes Wort zu hören. Und da tauschen wir uns aus und sagen, und hast du heute schon die Bibel gehört? Ja, nee, noch nicht, muss heute nachhören. Ja, manchmal gibt es Tage, da meint man, man hätte keine Zeit. Aber dann gibt es andere Tage, wo man auch wieder weitermachen kann, ohne sich ein schlechtes Gewissen zu machen. Warum das Ganze? Was ist das Ziel? Wachstum und Rettung. Was bedeutet das? Sind wir denn nicht gerettet, sobald wir uns bekehrt haben? Doch schon, aber ich denke, hier geht es um einen anderen Aspekt der Rettung. Es geht um die vollständige Rettung, die endgültige Erlösung, das volle Heil. Wir leben heutzutage in einer Zwischenzeit. Zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu auf dieser Erde. Es gibt diese Zeit der Gnade. Wir sind Heilige, seit der Bekehrung. Gott macht uns heilig. Er sieht uns durch Jesus Christus als heilige Menschen an. Unser Lebenswandel soll sich diesem Status angleichen. Wir sollen zu dem werden, wer wir eigentlich schon sind. Dem Sein soll das Tun folgen und der Theorie der die Praxis. Dieser Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden, sich in sein Bild umgestalten zu lassen, ist die Heiligung. Das ist das Ziel, zu wachsen, mündige Christen zu werden. Ja, irgendwann so weit zu sein, dass man andere auch wieder anleiten kann, anderen die Bibel und das Evangelium erklären zu können. Zum Schluss kommen wir zum kulinarischen Highlight. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 34, Vers 9. Da heißt es, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist oder freundlich ist. Vielleicht erinnert ihr euch an meine Predigt am 26. Februar, da hatte ich zu diesem Psalm gepredigt. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Könnt ihr gerne nachhören, die Predigt gibt es auf der Webseite. Petrus fordert hier uns auch auf. Hier, wenn ihr geschmeckt habt, dass Gott gut ist. Die erste Hälfte von Vers 3, die wird in den deutschen Übersetzungen oft unterschiedlich wiedergegeben. Und da ist dieses Wörtchen wenn, das einfach zwei verschiedene Aspekte haben kann. Ja? Man kann das Wörtchen wenn im Sinne von falls übersetzen oder auffassen. Ja, es geht um eine Bedingung oder um eine Voraussetzung, wenn du wirklich Christ bist, also falls du Christ bist. Aber man kann es auch im Sinne von einer zeitlichen Angabe sehen. Wenn, dann, wenn etwas passiert, dann freuen wir uns oder so. Hier heißt es, wenn ihr wirklich geschmeckt habt. Ich habe nur eine Übersetzung gefunden, da heißt es, falls ihr geschmeckt habt. Das Schwierige an dieser Bibelstelle ist, dass im Griechischen nur ein halber Vers oder ein halber Satz hier steht. Ja, wenn wir so einen Wenn-Dann-Satz haben, dann steht hier nur dieser Wenn-Satz, aber nicht der Dann-Satz. Was mir geholfen hat, ist, mir vor die Augen zu führen, an wen Petrus diesen Brief schreibt. Es sind wirklich Kinder Gottes, an die er schreibt. Also nicht, falls ihr Kinder Gottes seid, sondern wenn ihr Kinder Gottes seid, dann tut ihr das auch. Also der Dann-Satz wäre dann, dann tut das, wenn ihr erfahren habt, dass der Herr voller Güte ist. Hast du erlebt, dass der Herr gütig ist, dir deine Sünden vergeben hat, du Kind Gottes sein darfst, dann darfst du dein Leben verändern lassen. Es hängt alles von Jesus ab. Der Blick auf das Kreuz, das lässt die Sünde hässlich erscheinen. Das schenkt Dankbarkeit und Liebe, lässt den Willen zur Veränderung in meinem Leben wachsen. Es macht durstig nach dieser echten, unverhälschten, unverdünnten Muttermilch. Es macht hungrig nach dem Wort Gottes, der guten Nachricht, dem Evangelium, das für uns ein ewiges Leben bereitsteht. Wir haben uns heute angeschaut, was geistliches Wachstum verhindern kann, aber auch fördern kann. Wir können uns ein Laster pro Tag vornehmen und es nicht tun. Bosheit, Lüge, Heuchelei, Neid, Lästern. Lass uns statt diesem Verhalten das Evangelium da reinbringen. Wir haben die Wichtigkeit der Bibel gesehen für das Wachstum unserer Seele. Lass uns die Bibel lesen. Alleine, zusammen, in der Gruppe, mit den Kindern, mit Freunden, mit Geschwistern aus der Gemeinde. Lass uns die Bibel ganz lesen. Lass uns unser geistliches Leben nicht verkümmern, nicht verdursten, nicht verhungern. Meldet euch einfach zum Beispiel bei mir oder bei der Gemeindeleitung, wenn ihr Leute braucht, die euch dabei unterstützen können. Und zum Schluss haben wir Gottes erlebbare Güte gesehen. Wir dürfen das tun, weil Gott wirklich gut ist, weil er freundlich ist. Das haben wir am Kreuz gesehen. Und wir dürfen das auch heute beim Abendmahl feiern, unseren Blick auf das Kreuz richten, uns daran erinnern, das verkünden, dass Gott gut ist. Amen.